SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch der SWR Bestenliste im Januar. Und auf Platz 2 steht der neue Roman von Eva Schmidt. Neben Fremden heißt das Buch, der 1952 in Bregenz geborenen Schriftstellerin. Ihr Roman Ein langes Jahr, der in ihrer Heimatstadt spielt, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2016. Daniela Striegel, im Mittelpunkt des neuen Romans steht die ehemalige Pflegekraft Rosa. In welchen Lebensumständen lernen wir die Ich-Erzählerin kennen?
In den allergewöhnlichsten einer alten Frau, die als Pensionistin auf ein Leben zurückschaut, das einfach als misslungen ihr erscheinen muss. Sie hat einen Sohn, der ihr abhanden gekommen ist. Sie hat eine Mutter, die sie nervt, die sie nur aus Pflichtgefühl betreut. Also eine alte Mutter, klarerweise, sie selbst schon alt ist, eine noch ältere Mutter. Sie hat einen Freund, mit dem sie sich sehr gut versteht und wo sich so etwas wie Zukunft abzeichnet, aber der stirbt plötzlich. Und sie hat Nachbarn, zu denen es keine richtige Beziehung gibt, kein Gespräch. Sie hat eine Freundin, die ja auch eher den Nerv zieht, eine ehemalige Arbeitskollegin. Kurzum, sie steht eigentlich isoliert da. Für mich ist das ein außergewöhnliches Buch über sehr gewöhnliche Einsamkeit, sehr gewöhnliche Frustration, Enttäuschung. Allerdings ändert sich ja was im Lauf der Geschichte. Und man könnte sagen, der Katalysator dieser Änderung ist ein Campingbus, den ihr Fred, ihr Freund, kurz vor seinem Tod geschenkt hat und mit dem die eigentlich zusammen aufbrechen wollten. Zu dem kommt es aber nicht mehr.
Zunächst einmal gehen wir in das Pflegeheim, wo die Mutter der Erzählerin lebt, und da erfahren wir einiges vom angespannten Verhältnis der Erzählerin zur Mutter, und davon handelt jetzt auch die Lesepassage aus dem Roman Neben Fremden, trägt nun Isabelle Dumais vor. Bitte sehr.
Im Zimmer roch es schlecht. Ich öffnete die Balkontür, heiße Luft strömte herein. Ich setzte mich ihr gegenüber an den Tisch, schaute an ihr vorbei, während sie an mir vorbeischaute. Es war kein guter Tag. Schon auf dem Weg war ich ins Schwitzen gekommen. Kaum hatte ich das Gebäude betreten, wurde mir schlecht. Ich ging im Zimmer auf und ab, trat auf den Balkon, rauchte eine Zigarette, dachte über mein Leben nach. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte Tom gehabt, hatte jahrzehntelang geschuftet, ich hatte Don und dann hatte ich Fred. Jetzt gab es keinen Tom mehr, keinen Don, keinen Fred, keine Arbeit, auch wenn ich die am wenigsten vermisste. Ich hatte Un. Manchmal besuchte mich Pass. Ich telefonierte hin und wieder mit Margret und mochte Melody, obwohl sie ziemlich kompliziert war. Ich setzte mich wieder zu meiner Mutter. »Ich weiß, dass du alles verstehst, was ich sage«, sagte ich. »Ich weiß auch, dass du sprechen kannst. In deinem Kopf ist nichts passiert, das dich daran hindern würde, zu denken.« Du könntest gehen, draußen herumspazieren, du könntest noch immer in deinem Haus leben. Ich stand auf und ging ein wenig herum, zupfte verwelkte Blumen aus einer Vase, setzte mich wieder. Als ich Tom bekam, sagte ich, hast du tagelang nicht mehr mit mir gesprochen. Du hast dich vor den Nachbarn geschämt, weil ich viel zu jung und nicht verheiratet war. Du hast meinen Hund von einem Jäger erschießen lassen, hast gesagt, er habe ein Kind gebissen, obwohl es gar nicht stimmte. Du hast meinen Vater gehasst, weil er dich betrogen hat, wolltest dich aber nicht von ihm trennen. Ich will keine geschiedene Frau sein, hast du gesagt, hast ihn angelogen und erpresst, hast erreicht, dass er zu dir zurückkam. Danach hast du dich an ihm gerächt, hast dich ständig über ihn beklagt, hast ihn vor mir schlecht gemacht. Du wolltest nie etwas ändern, sagte ich. Ich sagte das alles, ohne es geplant zu haben. Ich war nicht in der Absicht hergekommen, meine Mutter zu beschuldigen. Mein Herz klopfte wie wild. Ich dachte, es würde zerspringen. Ich schaute sie an, wollte sie zwingen, mir in die Augen zu sehen. Doch sie drehte den Kopf noch weiter weg von mir. Ich sah nur das Weiße in ihren Augen. Dann machte sie den Mund auf und sagte etwas. Sie sagte es mit lauter, klarer Stimme. Sie sagte, »Bist du endlich fertig?« Genau das sagte sie.
Isabelle de Mee las aus dem neuen Roman von Eva Schmidt. Neben Fremden heißt das Buch aus dem österreichischen Verlag Jung und Jung, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Vielen Dank. Hubert Winkels, auf den ersten Blick scheinen diese Szenen, und es gibt tatsächlich einige Szenen, unspektakulär zu sein. Was geschieht aber in den sprachlichen Tiefenschichten des Romans?
Entschuldigung, wenn ich das Gegenteil behaupte. Ich finde, das ist die spektakulärste Stelle im ganzen Roman. Ich habe schon, als sie mir mitgeteilt wurde, gedacht, warum nimmt man gerade die ich jetzt wirklich für sozusagen so gravierend halte im Wortsinn, also einschneidend für sie und andere, wie keine andere. Es gibt ansonsten einen lapidaren Ton, der jeden Schmerz, jedes Misslingen in unseren Augen abfängt und in so eine gewisse gewollte, logischerweise Mediokrität sozusagen auflöst. An dieser Stelle hier kommt, Sie haben es alle gehört, eine Form schon von Ablehnung und Hass mit zum Zug, die eigentlich nicht typisch ist für die, sagen wir, Haltung der Heldin, wenn man das so sagen darf. Man kann aber auch sagen, für die gesamten Verhältnisse in diesem Buch. Und ich bin auch nicht sicher, ob man sagen sollte, kann man natürlich, dass sie eine unglückliche Gestalt sei, der das Leben nicht gelingt. In dem Kosmos, den sie entwirft, in dem sich alle befinden, gibt es diese Form von Glück, die wir üblicherweise darunter verstehen. Gar nicht. Also diese Form von Zufriedenheit, von Saturiertheit, vielleicht auch sozusagen von Hingerissenheit, ja, von Tollfinden und so, die gibt es nicht. Die sind von vornherein ausgelöscht. Das erinnert ein bisschen an Bilder von Edward Hopper zum Beispiel, wo man auch nicht auf die Idee kommt. Oh, man kommt auf die Idee. Es ist die dargestellte Trauer, aber es ist natürlich eine völlig geschlossene Welt. Und was wir vergessen haben bisher zu erwähnen, es gibt eine Ausnahme aus dieser Geschlossenheit der Welt, wenn es denn eine ist, oder eine Bestätigung, das sind, jetzt muss ich eine kleine Kunstpause machen, weil man das nicht ernst nimmt, was ich jetzt sage, Hunde. Ja, es sind die Hunde. Bei dem Roman liest man schon von wir und denkt, mit wem ist sie denn da unterwegs, bis man begreift, es ist ein kleiner Hund. Und sie besteht auch darauf, dass, wenn von ihr die Rede ist, der Hund immer mitgedacht wird und man im Plural redet. Und warum jetzt der Hund? Der Hund ist in einer Welt, die mit den ganzen emotionalen und existenziellen Aufs und Abs menschlicher Beziehungen relativ wenig anfangen kann. Der ist gut lesbar, er liest den Menschen relativ gut und kann sich bequemen in die Situation, die man ihm bietet. Und faktisch begibt sie sich auch in eine solche Haltung. Selbst als, wir haben es kurz angedeutet, von ihrem Fred dieses Wohnmobil geschenkt bekommt und das Wohnmobil ihr abhanden kommt, beziehungsweise sie leiht es einer Freundin, die es dann kaputt fährt. Und damit ist dieser kurze Aufbruch-Idee auch hinüber. Da habe ich sofort gedacht, das ist die Erfüllung ihres Wunsches. Natürlich will sie dieses Wohnmobil nicht, weil es trägt sie woanders hin. Das Wohnmobil kündigt von einem anderen Leben, von einem anderswo, von einem anders. Dieses anders gibt es aber in dem Kosmos nicht nur dieses Buch, sondern von den anderen Büchern, die ich von Eva Schmidt gelesen habe, auch nicht. Sie ist wirklich so speziell, wie eben Herr Diebenkorn, der Maler hier vorne drauf, oder Edward Hopper, in ihren Bildern sind. Das ist eine geschlossene Welt. Und neben Fremden ist schon eine gute Bezeichnung für diese Welt. Und das tut sie mit einer Konsequenz, dass man sich fast glücklich eingroovt in diese seltsame Melancholie, die alles durchzieht oder alles von Grund auf prägt.
Beate Tröger, es gibt ja in diesem Roman Sätze von großer Wucht, würde ich meinen. Einer lautet zum Beispiel, Zitat, wenn du erst einmal anfängst, rückwärts zu denken, geht's dem Ende zu. Wie würden Sie das einschätzen? Was ist da sozusagen die literarische Qualität? Wir haben schon einiges gehört, die Bildhaftigkeit, die Geschlossenheit. Was macht diese Prosa sprachlich so interessant, so eigen?
Also die geschlossene Welt korrespondiert mit einer gewissen Geschlossenheit der Sprache, aus der solche Sätze oder wie diese Szene mit der Mutter, ist das jetzt alles, bist du endlich fertig, die damit korrespondieren. Aber die Frage ist ja, warum jetzt in diesem Fall, in dieser Geschichte, diese Welt so geschlossen ist. Und ich glaube, dass es, ohne jetzt die ganze Handlung nochmal aufzurollen, schon wichtig ist zu erzählen, dass diese Verhältnisse, aus denen diese Rosa Buchs kommt, ja eben genau diese kleinbürgerlichen und irgendwie verhaltenen Nachkriegs- oder kriegsgeprägten Verhältnisse sind. Also der Vater hat ein uneheliches Kind, in die Welt gesetzt, mit der Friseuse der Mutter, die also da immer so vorbeikam. Und alles wird so weggeschwiegen, dieses Wegschweigen und sich abschotten, das kommt aus einer ganz tiefen Verletzung dieser Protagonistin, die eben unter Umständen auch deswegen nicht mehr da weg will, weil sie es irgendwie geschafft hat. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch und so wird es auch nicht gesagt, aber ich glaube, es ist doch ein Stück weit vielleicht eine mögliche Antwort auf die Frage. Das liegt eben auch daran, dass die sehr früh zu überleben lernen musste aufgrund dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen überheblich spießigen Familienverhältnisse, die aber ja repräsentativ auch für diese Zeit sind, in der die Eltern dieser Rosa aufgewachsen sind. Und an dieser Krankenhaus- oder Pflegeheimszene, die wir gerade gehört haben, wird ja noch mal ganz deutlich, dass in dieser Familie einfach nicht miteinander über die wirklich wichtigen Dinge gesprochen wurde. Es wurde geredet, aber es wurde nicht gesprochen im Sinne von Befindlichkeiten werden irgendwie ausgetauscht. Und da, glaube ich, ist ein wesentliches Erklärungsmoment für diese, ich würde sagen, es ist wie ein bisschen so ein Grauschleier über allem. Aber natürlich lebt diese Frau und in den Hunden, also es gibt dieses Hündchen Don und dann erbt sie noch von so einer Hippie-Frau aus dem Campingwagen, als sie einmal mit dem Campingbus losfährt, erbt sie eine Hundedame, die Gott sei Dank zur rechten Zeit kommt, weil nämlich ihr altes Hündchen dann stirbt. Und diese Hunde, die haben eben eine andere Form der Kommunikation für sie möglich gemacht. Also was Unmittelbares, was Lebendiges, was nicht immer so abgeklemmt und eingeschnürt und verhärmt und verhärtet ist, wie die Familienbeziehungen, die sie von früh an erlebt hat.
Diese Welt wird aber doch auch aufgebrochen in einer Szene, in der ein seltsamer Eremit, so könnte man sagen, auftaucht. Daniela Striegel, was hat es damit auf sich und in welcher, sagen wir mal, metaphorischen Bedeutung steht diese ganze Eremitenszene dann für den Rest des Romans?
Ja, mir gefällt an dem Roman gerade, dass er nicht darauf hinweist, Achtung, das ist jetzt metaphorisch. Also man kann es so lesen, aber man kann es auch einfach als Begegnung im Wald lesen. Und es stellt sich dann auch heraus, dieser Eremit ist jetzt nicht irgendein spirituell sich versenkender, sondern der ist einfach aus seinem Leben ausgebrochen. Also er lebt dort im Wald und sie tastet sich bei jeder Begegnung etwas weiter in seine Privatsphäre vor und die kommen dann richtig ins Gespräch. Ich wollte Hubert Winkels noch insofern widersprechen, als ich hier schon sowas wie Glück sehe, nur sagen wir sehr dosiert. Also dieses Glück sehe ich in der Beziehung, die nur sehr kurz war mit dem Fred. Das wird auch rekapituliert, er fehlt ihr. Das ist jetzt keine große Liebesgeschichte. Es heißt auch an einer Stelle, ja, er hat sie mal gefragt, ob sie nicht heiraten sollten. Und sie hat gefragt, warum? Hat er gesagt, ja, aus finanziellen Gründen. Gemeint hat er, damit sie abgesichert ist. Aber das war ja dann doch zu wenig, also um darauf jetzt eine Zukunft aufzubauen in dem Alter. Ich wollte noch mal betonen, dass es sich nicht um eine selbstmitleidige Figur handelt, sondern das ist alles sehr trocken erzählt. Und das ist eine Figur, die sich selten in den Spiegel schaut, aber manchmal gar nicht drum herum kann, das zu tun. Und sie weiß, sie ist alt, sie weiß, sie hat den Großteil hinter sich. Aber sie hat, wo das aufbricht, neben der Eremitenszene, das sind vor allem die Nachbarn. Es entspinnt sich eine Beziehung zu der Tochter der Nachbarin. Da geht es auch um häusliche Gewalt und sie mischt sich ein. Also sie ist nicht nur passiv, sie tritt sozusagen auf den Plan, als es nötig ist. Und die Tochter dieser Nachbarin, mit der freundet sie sich richtig an. Und da gibt es dann auch sowas wie ein Zukunftsbild, der mit dem eigenen Sohn, wo sich auch was ergibt, ich will nicht alles verraten, da ist die nächste brutale Sache. Also die sehen sich auf der Straße und er verleugnet sie, nachdem sie jahrelang einander nicht gesehen haben. Also ich glaube, die Diagnose, dass das in der Kindheit liegt, die ist absolut richtig. Das ist eine brutale Familie, aus der sie kommt. Und diese Mutter, diese absolut lieblose Mutter, die nur um ihr eigenes Wohlbefinden kreist, die ist der Schlüssel natürlich zu dieser Geschichte.
Haben wir die falsche Leseszene ausgewählt, vielleicht das zu erklären? Es ist gar nicht so einfach. einfach, die richtige Szene auszuwählen.
Nein, es ist eine Schlüsselszene.
Deswegen haben wir sie ausgewählt. Naja gut, aber die Frage ist...
ist die Idee ja, dass dieses Buch keine Schlüsselszene hat und keine haben kann. Aber natürlich hat es trotzdem welche. Aber man kann es sehr psychologisch lesen, dann gibt es Schlüsselszenen, logischerweise. Man kann es metaphysisch lesen, dann gibt es sozusagen keine. Beides ist völlig legitim, aber beides kommt auch hier und da in Schwierigkeiten. Also meine Lesart kommt zum Beispiel in Schwierigkeiten, weil sie, man muss es so sagen, eigentlich die Gute ist. Also wenn man sich überlegt, was sie tut, wenn sie etwas tut. Zum Beispiel wird ihr Lebenstraum, sie hat ja einen mit dem Wohnwagen zerstört, mehr oder weniger mutwillig, wenn man das den Andeutungen nehmen kann.
Es war eigentlich gar nicht der Lebenstraum. Das wäre schon wieder zu hoch gegriffen.
Ja, ich wollte nur sagen, es gab überhaupt etwas, an dem sie sich orientiert hat. Und das wird in kürzester Zeit zerstört. Und sie geht hin und ist mit der Melody, befreundet sie sich wieder oder weiter, als wenn nie was gewesen wäre. Ihre Tochter vererbt sie sogar Dinge, dass sie nachher sozusagen studieren kann. Zu ihrer Mutter, die sie, wie wir gehört haben, hasst, setzt sie sich ans Bett, solange sie lebt und ist für sie da. Das heißt, das ist mir fast ein bisschen viel sozusagen. Sie hat schon etwas Jesushaftes in einer Welt, die sehr, sehr trübe ist. Das kann man, glaube ich, schon... Naja, jetzt pathetisch oder nicht pathetisch auch mit rausarbeiten.
Man braucht ja immer auch was, worauf man sich dann eben, auch wenn irgendwas nicht aufgeht, wenn der Plan nicht klappt, worauf man sich wieder hin entwickeln kann. Und Sie haben es jetzt verraten, dass Sie dann der Tochter der Nachbarin ein Studium mitfinanziert, nachdem Ihre eigene Mutter verstorben ist. Also es gibt immer wieder in dem, wie Dinge nicht funktionieren oder Dinge anders sich entwickeln, schon auch immer wieder wie kleine Fensterchen, die aufgehen. Aber das sind eben wie so ein Türchen aus einem großen Adventskalender und nicht alles zugleich. Und ich will einfach eine Sache gern noch sagen. Es klingt jetzt alles so ein bisschen lahm und grau und verhalten, aber das Interessante ist oder das Spannungsreiche ist, dass in diesen kleinen Amplituden eben doch irgendwie eine ganz starke Spannung sich aufbaut. Also ich habe dieses Buch sehr gern gelesen.
Ich habe aber auch den Eindruck, das ist jetzt von allen zwischen den Zeilen mitgesagt worden. Das gilt für mich auch unbedingt. Ja.
Ich glaube, das Buch lebt von seinen Lücken. Von all dem, was nicht ausgesprochen wird und was in einem schlechten Roman breit ausgeführt wird.
Das nehmen wir als Schlusswort zu diesem Buch. Neben Fremden, der neue Roman von Eva Schmidt, erschienen im Verlag Jung und Jung, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank.